Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen, schönen guten Tag, schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Es ist so trüb, so düster. Ja? Dieser Dezember verlangt mir einiges ab. Ich nehme an, einfach an Ihnen auch, dass im Moment mein Eindruck, dieser Dezember verlangt nach Leuchten. Am besten von innen, weil so viele Kerzen können wir gar nicht anzünden, dass das hell genug wird um uns herum. Eine, die von innen leuchtet, also ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil ich sie persönlich erst ganz kurz kenne, ist Nira Boskurt. Ganz herzlich willkommen, Nira. Ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
Hallo, ich freue mich auch.
Du bist Autorin, Producerin, Regisseurin, Autorin habe ich schon gesagt, Mutter.
Alleinerziehend.
Stimmt, alleinerziehend. Stimmt das soweit? Habe ich was vergessen?
Wenigstens, ja,
was
das ein paar Sachen, angeht? Aber das ist schon super.
Okay, dann wissen wir ungefähr, aus welchem Bereich du kommst. Ich kam auf dich, weil mir ein Hörspiel, das du gemacht hast, wärmstens empfohlen wurde. Es heißt Wild Wild East. So wie Wild Wild West, nur mit East. Haben Sie schon alleine gemerkt, ne? Worum geht es in diesem Hörspiel?
In dem Hörspiel geht es um einen jungen Ostdeutschen, der mit dem Mauerfall alles verliert. Was
der auch heißt, wie ein junger Ostdeutscher heißt, Rocco.
Mit CK.
Na klar.
Und sich dafür, also er verliert alles mit dem Mauerfall und rächt sich dafür an den Wessis als Gangster.
Mhm.
Das ist eine Geschichte über junge Menschen, die zwischen politischen Umwälzungen, gesellschaftlichen Umwälzungen nach Orientierung suchen.
Ja, und wirklich auch eine Geschichte, also ich habe es gehört, wenn es auch etwas durcheinander ging, irgendwie gab es so einen Shuffle-Knopf. Ich habe es durcheinander gehört, aber konnte die Geschichte trotzdem greifen. Darüber, dass den Ostlern auf irgendeine Art klargemacht wurde, dass sie nicht mehr richtig sind. Also, dass sie das, was sie immer gelernt haben und gelebt haben, das stimmte von jetzt auf heute nicht mehr. Sie waren verkehrt geworden. Kann man das so sagen?
Ja, schon. Also über Nacht, die Mauer fiel und plötzlich hatte nichts mehr wirklich eine Bedeutung, was man gelernt hatte. Die komplette Identität wurde infrage gestellt. Für viele kein Problem, für einige schon. Ich habe auch mal so ein Interview mit Katharina Witt gelesen, die erzählt hat, dass sie nahtlos dann für die Bundesrepublik gelaufen ist, also Schlittschuh.
Die hat das gar nicht gemerkt, ne? Das Eis war genauso wahrscheinlich.
Nein, sie hat das schon gemerkt. Das war ja für sie von Bedeutung. Deswegen hat sie das ja auch thematisiert in diesem Interview, das ich da gelesen hatte. Und ich fand das super interessant, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt morgen für Nordkorea etwas tun soll oder für die Saudis, dann wird mir schon komisch, ne?
Und zwar mit dem gleichen Engagement und dem gleichen Wurf wahrscheinlich.
Natürlich, natürlich, genau.
Wir haben einen kleinen Ausschnitt von deinem Hörspiel. Lass uns doch vielleicht mal kurz reinhören.
Quatsch. Das sind alte NVA-Pistolen ohne Schlagbolzen. Wir wollen doch niemanden verletzen. Ich zeig's dir. Halt sie dir mal so an den Kopf und drück ab. Siehste? Passiert nichts. Jetzt du.
Das rein, Jungs. Masken runter und los.
Sportfrei, Genossen.
Sportfrei, Junge.
Wir nahmen immer wieder alte Freunde zu unseren Raubzügen mit. Statt perspektivlos in den Jugendclubs zu versauern, lernten sie sich selbst zu helfen. Es kam in dieser Zeit zu über 1400 Banküberfällen. Nicht alle durch uns, aber viele davon.
Also Rocco und Mike überfallen Banken. Du hast mir erzählt, tatsächlich ist es so gewesen, kurz nach der Maueröffnung, als das Westgeld in den Banken angeliefert wurde, waren die Ostbanken aber nicht so richtig gesichert, weil das gar nicht notwendig war vorher. Für alle, die vielleicht nicht selbst dabei waren oder damals noch mit der Rassel um Weihnachtsbaum gerannt sind oder so. Man brauchte kein Geld im Osten. Es gab eh nicht so wahnsinnig viel, was man sich davon hätte kaufen können. Und darum stimmt diese Zahl, die wir bei dir im Hörspiel gehört haben, 1400 Banküberfälle, nicht alle von Rocco und Mike verübt, aber tatsächlich war das so.
Genau, es war so. Die Banken hatten weder Panzerglas noch Kameras.
Ja.
Teilweise wurden die Türen nicht abgeschlossen. Also es ist wirklich so gewesen. Ich habe das lange auch recherchiert. Also für das Buch habe ich sehr lange recherchiert. Und die Personen sind fiktiv, aber die komplette Rahmenhandlung ist wirklich wahr. Alles, was da passiert.
Mhm.
Also passiert ist. Und ich fand das auch interessant, dass Geld in Milliardenhöhe geschickt wurde, ne, aber nie jemand geguckt hat, was passiert denn mit dem Geld oder ist das gesichert? Und ich habe sogar eine Geschichte gelesen, die kommt auch im Hörspiel vor, dass während der Fahrt der Transporter, also die Türen des Transporters sind hinten aufgegangen und Millionen sind rausgefallen und der Transporter, also die haben das nicht mal gemerkt und sind weitergefahren. Dann haben die Leute auf der Landstraße das Geld eingesammelt. Ja. Da stelle ich mir sehr, sehr skurril vor.
Ja.
Plötzlich so ein Geldschrägen aus dem Transporter.
Hier liegt das Geld auf der Straße.
Er hat alles frisch gedruckt.
Und du bist nämlich eine, die in Bietigheim-Bissingen aufgewachsen ist. Das ist irgendwie ganz tief im Westen.
Süden.
Südwesten. Und deine Faszination für Leute aus dem Osten kam, als du mit 16 Jahren ein Mädchen aus dem Osten kennengelernt hast. Und zwar bei dir in Bietigheim-Bissingen, wo du aufgewachsen bist. Und sie kam bei dir an der Schule an. Und die Art, wie sie drauf war, allen stand der Mund offen. Was war so besonders an diesem Mädchen?
Ja, sie war sehr unkonventionell, hat getrunken, geraucht, war anders gekleidet als wir. Wir kamen noch so grün hinter den Ohren aus typisch konventionellen Familien, sehr, sehr spießig, würde man heute sagen. Ne? Mhm. Und sie war locker, hat schon in einer Kneipe gejobbt, bei ihrem alleinerziehenden Vater gewohnt. Sie war vor dem Mauerfall ausgereist und kam zu uns in die 11. Klasse.
Ja.
Also das war 1990. Und ja, sie hat einfach getan, worauf sie Lust hatte, war sehr emanzipiert, hat sich von niemandem etwas sagen lassen.
Kannte man auch nicht, aber ich im Südwesten war.
Ja, nee, kannte man nicht. Also einfach jemand, der unkonventionell ist, schon in dem Alter. Ne?
Ja.
Und das andere war auch, sie hat einen sehr starken Willen gehabt, war leistungsbereit. Also für sie war schon in der 11. Klasse genau klar, sie macht dann Abitur und studiert dann das und geht dann zurück. Da war jetzt schon die Mauer gefallen. Und das fand ich schon sehr interessant, ne, so beides zu vereinen.
Ja.
Bei uns waren die Leistungswilligen eher die Ultraspießer.
Ja.
Und sie hatte so beides.
Sie hat den Plan.
Ja, sie hat den Plan.
Toll. Ich habe, als du mir das erzählt hast, wirklich dieses Mädchen wie in einem Film vor mir gesehen und wollte sie wahlweise gerne sein oder kennenlernen. Also, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Nira. Herzlich willkommen bei Plus 1.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Nira Boskurt ist meine Gästin heute. Sie ist einen Weg gegangen, der von oben erstmal schräg aussieht. Also dein Weg führte dich von Informatik über die Rechtswissenschaften, über einen sehr speziellen Dolmetscherjob im Gefängnis, nämlich hin zu Drehbuch und Regie und letztlich Produktion von Medien aller Art. Aber du bist eben auch Autorin und entwickelst Content. Das ist ein neudeutsches Wort für Inhalt und Geschichten, oder? Ich weiß immer nicht genau, was Content eigentlich heißt.
Ja, genau.
Heißt es das, ja?
Ja.
Inhalt und Geschichten. Und dein Fokus liegt auf Geschichten über Frauen oder Menschen, die sich als Frauen sehen und People of Color. Wieso diese Gruppen?
Also in erster Linie ist mein Fokus auf provokativem Storytelling
ja.
von und über People of Color und Frauen und solche, die sich als Frauen definieren. Das Interesse kommt natürlich daher, weil ich neue Perspektiven sehr interessant finde. Der Blickwinkel eines Menschen sagt sehr viel aus. Und
wenn nicht alles. Ne? Man
natürlich.
Sagt ja eigentlich, Perspektive ist alles.
Ne? Richtig, ja. Richtig. Und was sonst so an Content produziert wird, also ich meine, wir wissen alle, was Arztfrauen in ihrem Privatleben machen durch 40 Jahre Fernsehen.
Die essen Äpfel.
Als Beispiel. Und ich finde es sehr viel interessanter, was Menschen erzählen, die eben noch nicht zum Zug gekommen sind. Und wenn solche Geschichten erzählt werden und weit über dem Stereotypen, Stil hinaus, also nicht immer in Stereotypen zu erzählen, finde ich wichtig.
Ja.
Und so ist es gekommen, natürlich auch aus dem Grund, weil ich selbst eine Frau bin und auch türkische Wurzeln habe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Ei oder das Huhn zuerst war, aber es sind natürlich Erfahrungen, wenn man als Kind türkischer Eltern geboren wird, dann wird man natürlich mit ganz anderen Sachen konfrontiert. Ich sehe nicht typisch türkisch aus. Das bedeutet, dass mich die türkische Community natürlich nicht so warm genommen hat, die deutsche Community auch nicht. Aber man ist feinfühlig und hört zu.
Mhm. Ne?
Und kriegt dann natürlich mit, dass es diverse Diskriminierung, will ich das nicht nennen. Ne? Gruppen schließen gerne Minderheiten aus. Das gab es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Vielleicht nicht in der Generation unserer Kinder. Man weiß es nicht. Das ist natürlich schon mitunter ein Grund, dass ich schon sehr, sehr früh damit konfrontiert wurde, dass diese Art von Ungerechtigkeiten existieren. Natürlich auch beruflich muss ich schon feststellen, der Standardspruch zum Beispiel, wenn ich auf Geschäftsreise war, oder die Standardfrage vielmehr, wer passt denn auf dein Kind auf? Ne? Oder was macht denn dein Kind, während du hier bist? Wo ich dann auch immer gesagt habe, zufällig hat mein Kind auch einen Vater. Ja. Ne? Also ich meine, diese Frage in der Regel von Frauen gestellt an mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, wäre ich jetzt ein Mann, wäre diese Frage niemals gestellt worden. Ne? Und das hat mich schon bewegt. Also es sind so viele Kleinigkeiten. Oder dass ich wahrgenommen habe, wenn jemand zum Beispiel schlecht Deutsch gesprochen hat, dass er sofort für dümmer gehalten wurde. Oder einfach nicht bekommen hat, was ihm zustand. Es ist also diese Art von, wie soll man sagen, Unterschiede, die gemacht werden aufgrund von Geschlecht, Herkunft etc., die habe ich schon sehr früh wahrgenommen. Ich bin natürlich auch im spießigen Schwabenland groß geworden.
Bietigheim-Bissingen. Offenbar das Zuhause von drei von vier der erfolgreichsten deutschen Rapper im Moment.
Ja.
Das ist ja auch kaum einer.
Ja. Die US-Amerikaner wissen es.
Ist das denn für dich sozusagen, Stichwort Kind, schwierig gewesen, wenn du unterwegs warst, das Kind zurückzulassen? Oder hast du gesagt, nö, das muss jetzt hier beides klappen?
Ja, also die ersten 6 Jahre war ich beim Kind, ne, habe natürlich alles vor Ort gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das anderen Frauen geht, aber ich persönlich hatte so den Eindruck, dass ich die ersten 3 Jahre besonders gebunden war an das Kind. Mhm. Also von meiner Natur aus, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich gehe davon aus, dass es bei den meisten so ist. Ja. Und dann mit 6 Jahren konnte ich dann viel mehr loslassen und habe dann auch angefangen zu reisen. Ich bin getrennt von meinem Mann. Wir haben quasi diese klassische, moderne Aufteilung von Wochen gehabt. Eine Woche er, eine Woche ich. Das funktioniert. Ich persönlich habe das jetzt nicht als Nachteil empfunden, weil der Vater auch ein sehr guter Vater ist und sich auch sehr gut um das Kind kümmert, immer noch. Und also insofern, ich fand nur diese Frage immer befremdlich und hatte auch den Eindruck,
weil dass er das nicht gefragt worden wäre.
Natürlich, auf gar keinen Fall. Und ich hatte auch immer so den Eindruck, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, um alle zu befrieden. Also, oder ich sollte.
Wenn du schreibst, Geschichten schreibst, dann schreibst du die auch über dich? Also so viele junge Leute, die schreiben, denken ja, das eigene Leben sei irgendwie nicht interessant genug oder irrelevant. Ja, und ich zum Beispiel glaube, dass sehr viele guten Geschichten eben die persönlichen sind, weil man die aufgrund von Sachkenntnis besonders gut erzählen kann. Also schreibst du auch Geschichten, die mit dir direkt zu tun haben?
Direkt würde ich sagen nicht, aber ich meine, irgendwie hat ja alles mit mir zu tun. Es ist ja meine Perspektive auf die Dinge.
Ja.
Und es sind viele Erfahrungen, die ich mache, die ich dann in anderen Figuren verarbeite. Ich sage auch immer, es ist so ein Prozess, als wäre ich schizophren und 10 Menschen sprechen in meinem Kopf. Hm. Und natürlich hat jede Figur etwas von mir, beziehungsweise ich von dieser Figur, weil das ja auch ein Teil von Empathie ist, mitfühlen können, das zuzulassen. Ne? Also
über das, was man kennt, kann man am besten schreiben. Das hast du auch unter Beweis gestellt. Du giltst als jemand, der sehr gut über das Thema Kriminelle und Justiz schreiben kann. Warum? Das klären wir ein bisschen später. Kaum eine Sache hat nach meinem Dafürhalten in letzter Zeit so sehr eine Transformation durchlebt oder man könnte vielleicht auch sagen gelitten wie die Freundschaften. Ja, ist man früher freudig ans Telefon gesprungen und hat gesagt, oh, da ruft meine Lieblingsfreundin Johanna an, wie geht's dir, was kochst du heute, wie viele Erdbeeren brauche ich für einen Erdbeerkuchen? Ist es heute tatsächlich eher so, dass man sagt, willst du anfangen, will ich anfangen, geht's dir schlechter? Oder mir. Also ich spüre sehr viele Moll-Akkorde, wenn ich am Telefon bin mit meinen Freundinnen. Und daher die Frage, was muss eigentlich eine Freundschaft heute, wir reden da jetzt schon klar über den Rahmen der Pandemie, was muss eine Freundschaft heute in dieser Zeit über das normale Maß hinaus leisten?
Plus eins. Die Antwort.
Müssen wir als 24/7 Seelsorge bereitstehen oder nicht? Diese Frage möchte ich weiterleiten an den lieben Friedemann Karik, der uns zugeschaltet ist aus Lissabon, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, richtig, genau.
Hi, Friedemann in Lissabon. Ich möchte dir meinen Gast, meine Gästin vorstellen. Das ist die liebe Nira Boskurt, die heute hier zu Besuch ist. Hi.
Hi, Nira. Hi, Caro. Schön, euch zu hören.
Sage mir, Friedemann, wie hältst du es mit der Freundschaft momentan?
Liebe Caro, ich möchte auf jeden Fall anfangs vorausschicken, dass unsere kleine Knospe der Freundschaft es auf jeden Fall verträgt, wenn du mich anrufst, jederzeit. Du kannst jederzeit anrufen und ich gucke dann, ob ich dran gehe. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich finde, du hast es schon sehr schön eingangs ausgedrückt. Da hat sich echt was verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen mehr darüber reden und definieren, was sind das für Freundschaften und welche Spielarten gibt es. Und da gibt es natürlich so viele Arten von Freundschaft, wie es Freunde gibt, glaube ich.
Ja, und irgendwie zwingt uns das ja, so wie du es jetzt gerade beschreibst, das Ganze so zu klassifizieren. Also zu sagen, du bist ein Freund der Güteklasse A und dich kann ich zum Beispiel 24 Stunden anrufen. Das funktioniert ja so auch nicht so ganz. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil da steckt ja sofort auch eine Verletzung drin, wenn man dann in einer anderen Güteklasse landet, als man dachte, ja, du darfst mich 24 Stunden anrufen, du darfst mich nur 20 Stunden am Tag anrufen, du hast nur von 14 bis 15 Uhr. Das ist irgendwie seltsam. Ich glaube, dass tatsächlich, ich habe ein Konzept mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem war ich so gut befreundet und dann besser und dann, es hat aber immer so ein bisschen was gefehlt und wir probieren ein Konzept aus dieses Jahr und wir nennen es die radikale Ehrlichkeit und wir haben uns geschworen, dass wir überhaupt im Leben, aber auch vor allem voreinander wirklich immer ehrlich sind. Weil das ist, glaube ich, der einzige Weg, um aus der Freundschaft noch so eine bessere Freundschaft zu machen. Ja. Und dazu gehört auch, dass man sich klare Grenzen setzt und auch mal sagt so, nee, weißt du was, heute es passt mir einfach nicht rein. Ich bin im Stress, ich kann jetzt nicht mit dir sprechen und ich will ja dann auch richtig da sein. Können wir es auf morgen oder übermorgen verlegen? Oder andererseits, hey, ich bin jetzt so ehrlich, ich hätte mir total gewünscht, dass du gestern angerufen hast. Hast du aber nicht. Und es ist interessant, weil am Anfang hatte ich da auch so ein bisschen Angst davor, weil ich dachte, oh Gott, da kommen die ganze Zeit irgendwelche Konflikte auf den Tisch und ich will ja besser mit ihm befreundet sein und nicht schlechter. Ja. Aber es hat uns enorm weitergebracht und im Endeffekt war jede Ehrlichkeit, die wir probiert haben voreinander, eigentlich ein großer Gewinn.
Das ist tatsächlich so, das merke ich auch immer wieder, egal wo man es probiert, die Wahrheit ist ein mächtiges Tool. Kann es aber sein, dass wenn man es so handhabt, dass der Freundeskreis dann auch wieder so ein bisschen eindampft und wieder ein bisschen kleiner wird?
Ja, schon. Aber das ist, glaube ich, wir haben alle auch oft dann auch vielleicht ein bisschen zu viele Freunde. Und es ist ja, ich finde auch eine Frage der Lebensphase. Früher war man ja befreundet, weil jemand die richtigen Schuhe anhatte oder die richtige Musik gehört hat oder so. Mhm. Mit den Jahren sortiert man ja schon noch so ein bisschen aus. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man immer wieder überprüft und sagt, okay, hier sind diese x Menschen, wie wäre es denn mit x minus 3, weil mit denen habe ich mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine falsch verstandene Freundschaft, wenn man immer denkt, man muss diese Beziehung aufrechterhalten, obwohl man sich eigentlich auseinandergelebt hat und nicht so richtig mehr miteinander kann. Also das gehört ja zur Ehrlichkeit auch dann. So, nicht so Schluss machen ist ein hartes Wort, aber einfach sich einig zu sein, es reicht jetzt auch vielleicht.
Vielleicht, ich würde die Frage gerne nochmal an Nira weitergeben. Wie handhabst du das? Bist du eher ein Sorgentelefon für deine Leute oder grenzt du dich deutlich ab? Oder wie haben sich deine Freundschaften in der Zeit der Pandemie verändert?
Also ich denke, Freundschaften sind immer so eine Art von Sorgentelefone füreinander. Ja. Durch die Pandemie ist es tatsächlich so geworden, dass ich mir mehr die Leute raussuche, für die ich auch da sein möchte. Ja. Also schon, wie das Friedemann auch gesagt hat, der Freundeskreis wird kleiner und dafür aber auch besonders. Und ja, also insofern, ich beschwere mich nicht über diese Sache. Es ist schöner, weniger Freunde zu haben. Und ich habe mir auch tatsächlich gerade, als Friedemann gesprochen hat, gesagt, ich werde es tunlichst unterlassen, die nächsten paar Wochen bei meinen Freunden zu klagen. Das ist ja die Vorstellung. Ich mache das wahrscheinlich genauso wie alle.
Ja, natürlich.
Man merke das gar nicht.
Natürlich. Wir sind alle kollektiv Jammerlappen geworden. Das ist ja auch die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Das ist ja aber auch gut, dass es allen schlecht geht. Ne? Wenn es jetzt nur mir alleine schlecht gehen würde, würde ich mich noch viel mieser fühlen, muss ich sagen. Ich nehme aus diesem Gespräch jetzt mit Friedemann und Nira, wir übernehmen mehr Verantwortung für die einzelnen uns anvertrauten Freunde, sortieren die anderen großzügig aus, in der Hoffnung, dass die woanders unterkommen und sind dann so eine Art Schicksalsgemeinschaften. Würdest du das unterschreiben, Friedemann?
Ja, definitiv. Ich meine, die Pandemie ist natürlich da auch jetzt eine besondere Zeit. Die geht auch irgendwann wieder vorbei. Da wird nicht mehr so viel gejammert. Ich finde, das ist alles okay. Ich habe ich hab mir einen Grundsatz gesetzt, den ich auch von meinen Freunden dann irgendwann abverlange. Und das ist, was Marcel Reich-Ranitzky mal über Literatur gesagt hat. Auf die Frage, was ist denn echte Literatur, hat sie gesagt, wenn sie nicht langweilt. Und ich finde, was ist denn Freundschaft, wenn sie nicht langweilt? Und da hat jeder die Verantwortung dafür. Man darf jammern, aber dann macht man es vielleicht unterhaltsam oder denkt sich was Neues aus oder eine neue Geschichte, aber nicht zum 7. Mal das Gleiche erzählen. Das darf man nicht.
Großartig. Virtuose Jammerlapperei. Dann demnächst wieder an deinem privaten Telefon, Friedemann. Ich rufe dich an, wenn die Sendung vorbei ist, klingelt es bei dir. Schön, dass du da bist. Oh, ja. Schön, dass du da warst, muss ich ja sagen. Schöne Grüße nach Lissabon. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Danke euch. Bis dann.
Ciao, Friedemann.
Tschüss. Das war, meine Damen und Herren, der Autor und Freund Friedemann Karek für Plus Eins.
Der Familienmoment.
Ich habe einen Bruder. Wir waren gerade in Berlin in Urlaub und da mussten mein Bruder und ich uns ein Bett teilen. Und da hatten wir eine Vereinbarung, dass wir uns immer um 7 oder 7:15 wecken, damit der andere das Licht anmachen kann. Da fühle ich mich als Familie, weil ich das mit meinen Freundinnen halt nicht machen kann, weil sie oft länger schlafen und dann keine Lust haben, geweckt zu werden.
Ich bin der Bruder, aber einmal da hat sie mich anstatt 7.15 Uhr um 7.09 Uhr geweckt. Manchmal ist es blöd, eine Schwester zu haben, also auch eine große, aber manchmal dann provoziert sie mich. Irgendwie, dass sie auch älter ist, dass sie in meinem Alter größer war.
Auf der Klassenfahrt habe ich auch mit einer Freundin gesprochen und die ist Einzelkind und findet das ziemlich blöd und nervig, vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit, weil sie, da war sie ziemlich alleine und durfte auch niemanden treffen und so. Und der ist immer ziemlich langweilig und so. Und das ist ja schon praktisch. Wenn mir langweilig ist, dann gehe ich einfach zu ihm ins Zimmer, zu meinem Bruder und nerve ihn oder so. Und so kann man sich auch die Zeit vertreiben.
Bei Plus Eins immer noch zu Gast Nira Boskurt. Wir hatten anfangs schon erwähnt, du hast Umwege genommen, bis du geworden bist, was du heute bist, nämlich eine Producerin, eine Autorin, eine Regisseurin, eine Mutter, wobei dann nehme ich an, hast du den direkten Weg genommen. Aber bis du das geworden bist, was du heute bist, bist du vielleicht Schlangenlinien gegangen. Und einer der Jobs, über die du einen Umweg gemacht hast, war der Dolmetscherin, Übersetzerin im Gefängnis für die Polizei, für die Justiz. Du hast gesagt, abhören hast du auch gemacht. Nimm uns doch mal mit in so eine Übersetzer, in so eine Dolmetscher-Situation. Also wie hätte jetzt so ein typischer Einsatz von dir ausgesehen?
Wo?
Sagen wir mal, im Innern einer Justizvollzugsanstalt.
Ich komme an, treffe die Familie oder den Anwalt, je nachdem, für wen ich da bin. Mit dem Anwalt übersetzt man dann quasi, was zwischen denen besprochen wird. Bei der Familie höre ich zu, ob über den Fall gesprochen wird oder nicht. Und wenn über den Fall...
Ach so, das heißt, du...
Besuchsüberwachung.
Überwachung im Sinne von, dass die keine Informationen austauschen.
Nicht über den laufenden Fall sprechen.
Ah, okay. War das in Berlin oder auch außerhalb von Berlin?
Nee, das war in Stuttgart, in München habe ich gearbeitet und in Köln. Aber das hauptsächlich habe ich in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim gearbeitet.
Kennt man ja, wo die RAF-Leute eingesessen haben, ne?
Genau. Spielt im Hörspiel auch eine Rolle. Ja. Alles reinverarbeitet.
Das ist das. Du kennst dich gut aus damit, wie diese Orte aussehen, wie diese Orte funktionieren, weil du sie gesehen hast und weil du sie irgendwie auch gefühlt hast. Würdest du sagen, in diesen drei Gefängnissen, in denen du warst, riecht es ähnlich? Kannst du dich daran erinnern?
Nein, es riecht nicht ähnlich. Finde ich gar nicht. Nee, es ist super unterschiedlich. Das kommt drauf an, wie alt das Gefängnis ist, ne, und wie groß.
Ja.
Manche sehen aus wie ein Hochhaus, manche sehen aus
wie ein Schlösschen.
Nein, ja, tatsächlich ist ein Justizvollzugskrankenhaus ist in einer Burg. Ja. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und das Frauengefängnis sind in der Regel viel kleiner. Es sieht so ein bisschen aus, wie so eine WG von Frauen. Hm. Weißt du, also so, keine Ahnung, zweistöckig nur und mehrere Gemeinschaftsräume. Es ist wirklich sehr unterschiedlich.
Also ich hatte mal einen Freund, der im Gefängnis eingesessen hat und habe ihn durch insgesamt 4 Gefängnisse begleitet. Das war in Berlin Moabit, dann in Berlin Tegel und dann noch 2-mal offener Vollzug. Da kann ich nicht so viel drüber sagen, wie es gerochen hat, weil wir draußen viel waren. Aber die beiden Berliner Gefängnisse hatte ich den Eindruck, da hättest du mich aussetzen können, blind. Und ich hätte dir gesagt, dem Geruch nach zu urteilen, bin ich gerade in Berlin-Moabit oder Tegel gelandet. Das hatte irgendwas Charakteristisches. Das war dann offenbar bei dir nicht so.
Nein, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Gefängnisse ein bisschen älter sind.
Ja.
Man hat, also in Bad Wünnenberg beispielsweise schon, saniert regelmäßig. Ja. Ne? Also die haben dann Belüftungsanlagen. Es ist nicht mehr so, dass man einen Menschen in ein Kellerloch sperrt und es ist einem egal, kriegt er Luft oder kriegt er keine Luft. Mhm. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
Und gibt es da auch mal oder gab es da mal so Momente, wo du dir gedacht hast, verflixt, das kann und will ich nicht übersetzen, was der hier gerade gesagt hat?
Es gab schon, also Standard will ich jetzt nicht sagen, aber was häufiger vorkam, war natürlich, dass jemand verurteilt wurde wegen Kleinigkeiten, ne? Mhm. Was weiß ich, oder eine Strafe bekommen hat, eine kleine, und dann halt gesagt hat, Arschloch oder so. Mhm. Und da ist es schon so, dass ich dann immer gesagt habe, wie bitte, ich muss es übersetzen. Also so, das sind so Sachen, die man nicht gerne übersetzt, ne? Wo man dann sagt, der hat das jetzt, der denkt jetzt irgendwie, der kann mir vertrauen, aber er kann mir nicht vertrauen, weil ich arbeite nicht für ihn, sondern ich übersetze, was er sagt, ne?
Ja.
Und das habe ich versucht, auch immer den Leuten klarzumachen. Aber was ich...
Hast du aus dem Türkischen eigentlich übersetzt? Türkisch-Deutsch?
Beides, Türkisch-Deutsch, ja.
Ja.
Beides. Mhm. Simultan. Und wo ich wirklich keine Lust mehr hatte, war bei so einem ganz schwerwiegenden Fall von Kindesmissbrauch. Mhm. Das ist mir sehr nahe gegangen, da hatte ich keine Lust. Meine Schwester macht den Job ja auch immer noch. Und ich habe mir das mit ihr geteilt, weil ich fand diesen Menschen unerträglich. Aber es ist natürlich so, in meiner Funktion als Dolmetscherin geht es ja nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern um das, was gesagt wird.
Und zwar möglichst genau.
Genau, nach Treu und Glauben zu übermitteln. Ne? Mhm. Ich habe keine andere Funktion. Mhm. Und ich war mit Sicherheit auch oft froh, dass ich den Fall nicht bewerten und beurteilen muss. Das ist mitunter ein Grund, warum ich mit Jura aufgehört habe.
Ja.
Also warum ich niemals dann als Juristin arbeiten, also nicht arbeiten wollte, weil ich das, es ist einfach, die Funktion hat mir nicht gefallen. Ich schreibe lieber drüber.
Ja, kann ich verstehen. Und für die Polizei abgehört hast du auch gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich finde Abhören eines der schlimmsten Sachen, die man Menschen antun kann. Ich finde das schrecklich, weil man wirklich alles mitbekommt, was der andere macht. Also du weißt, wenn der in welchem Verhältnis dieser Mensch zu wem steht, wen er belügt, wen er liebt, wann er aufs Klo geht, wann er isst, man weiß alles über diesen Menschen. Und das ist mir zu intim. Ich möchte das nicht wissen und ich möchte auch nicht, dass andere Menschen in mich hineingucken können.
Ja.
Also ich finde auch, in keinster Weise ist gerechtfertigt, dass man das machen darf.
Ja, kann das gut verstehen. Man entwickelt ja sozusagen jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, manchmal auch so eine leichte Paranoia. Hört mein Telefon eigentlich alles, was ich sage und erzählt es irgendwem weiter? Oder wenn man vor seinem Rechner sitzt, denkt man auch manchmal, nimmt der mich eigentlich die ganze Zeit auf und filmt mich, wie ich hier poble und fluche? deswegen kann ich das verstehen. Und wenn man so ganz gezielt jemanden überwacht, dass man dann schon sehr tief in seine Privatsphäre eindringt.
Zu tief, meiner
Meinung nach. Zu tief,
ja. Was mich daran interessiert hat, war natürlich, dass ich diese Möglichkeit hatte, in verschiedene Bereiche einzublicken. Also ob das jetzt mit der Familie war, mit dem Anwalt, vor Gericht, bei Gutachten im Krankenhaus. Ich habe teilweise Fälle gehabt, da war ich überall dabei. Mhm. Vom Abhören bis zum Verurteiltwerden, bis zur Verurteilung. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, wer ist dieser Mensch, der mir gegenübersteht? Was bewegt ihn dazu? Was bewegt einen Mensch, exzessive Gewalt zu verüben? Hm. Was passiert mit diesen Menschen? Und auch, was drumherum passiert ist. Ne? Also ich meine, Es gibt natürlich auch so Fälle, wo man den Eindruck hatte, okay, das war jetzt wirklich sehr ungerecht, was dieser Urteilsspruch.
Und aufgrund solcher Erfahrungen hast du aber irgendwann gesagt, ich will da nicht mehr mitmachen, das geht mir zu nahe, das ist mir zu unangenehm, da so nah dran zu sein.
Ja, tatsächlich habe ich deswegen damit aufgehört, weil ich das nicht ertragen habe. Es ist ja wirklich mit sehr viel Leid verbunden.
Ja.
Die Familien leiden, die Kriminellen leiden, die Richter leiden, alle haben ja irgendwie sind ja beteiligt. Wenn man keine dicke Haut hat. Also ich habe auch schon Anwälte weinen sehen in der Gerichtsverhandlung, weil die das als ungerecht empfunden haben, was passiert ist. Ne?
Ja.
Das sind alles Menschen, man braucht eine dicke Haut, um das auch zu ertragen ist vielleicht das falsche Wort. Ne?
Ja, also aber demnach hast du eine dicke Haut und hast es auch überstanden, jetzt so von dem, was ich wahrnehme von außen, einigermaßen unbeschadet.
Ja.
Nira, ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ich habe dich als sehr vielseitig wahrgenommen, als jemand, der sowohl sehr sensibel ist, als auch sehr eine raue Schale haben kann. Und ich möchte allen, die uns jetzt zuhören, weil ich glaube, dass nämlich vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist so vereint in deinem Hörspiel, den Leuten das Hörspiel Wild Wild East warm ans Herz legen, dass man sich das mal anhört. Und Leute, macht nicht den Fehler, das auf Shuffle zu hören. Ihr versteht die Geschichte nicht. Man muss schon ein Kapitel nach dem anderen anhören. Also ja, hört euch das an. Das ist sehr schön und sehr anrührend, auch wenn man kein Ossi ist, so wie ich. Danke, Nira, dass du da warst.
Ich danke auch.
Das war's für diese Woche mit unserem Lieblingsgast-Podcast. Ich möchte Ihnen allerdings ganz warm auch noch unseren Geschichte der Woche-Podcast ans Herz legen. Es geht in dieser Woche um Anja, die uns diese Geschichte selbst geschickt hat und die große Turbulenzen in ihrer Beziehung erfährt.
Also wenn ich mit ihm zusammenbleibe, ist das ein Zeichen von Schwäche. Das habe ich aber so nicht gesehen, also damals schon nicht. Damals dachte ich nur, ich will diese Beziehung noch nicht aufgeben. Ich will dafür kämpfen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ob wir das schaffen, aber ich will nicht sofort sagen, das war's jetzt.
Tschüss, deine Caro.